Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Professor Max Otte. Mein Name ist Karin Röder. Der Crash kommt. Das stand für Sie schon 2006 fest und er ist gekommen, 2 Jahre später. Und Sie, Herr Otte, waren der Einzige in Deutschland, der vor der drohenden Finanzmarktkrise gewarnt hatte damals. Doch damit nicht genug. Jetzt behaupten Sie, das Ganze ist noch steigerungsfähig, denn der Finanzcrash war eigentlich ein Informationscrash. Wie das?
Ja, wenn man sich überlegt, wie die Finanzprodukte gepackt wurden, also keiner wusste, was in diesen Päckchen drin war. Man hat schönes Papier drum gemacht, Schleifen drum gemacht, man hat die Päckchen 5-6 Mal weitergereicht, noch ein Gütesiegel draufgestempelt, was also letztlich natürlich auch überhaupt keinen Wert hatte. Und die großen Banken und dann auch die Privaten haben das Zeug gekauft. Das war doch Desinformation. Da hat doch irgendwo irgendjemand total versagt. Und ich glaube, es ist eben nur ein Symptom eines viel weitergreifenden Übels, dass wir insgesamt in unserer Gesellschaft doch sehr oft mittlerweile auf Desinformation treffen, auf Überinformation. Also ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, wir sind nicht in der vielbeschworenen Informationsgesellschaft gelandet, sondern wir laufen Gefahr, in eine Desinformationsgesellschaft hineinzulaufen. Das sehe ich als große Gefahr und deswegen habe ich dieses neue Buch geschrieben.
Der Informationscrash, wie wir systematisch verdummt verkauft werden, heißt das Buch. Max Otte, Professor für allgemeine und internationale Betriebswirtschaftslehre an der FH Worms und Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung Köln. Die Gesellschaft wird systematisch desinformiert. Sie ist geradezu infiziert, schreiben Sie in diesem Buch, mit dem Virus der Desinformation. Dann wird sich das ja womöglich auch ausbreiten wie eine Epidemie auf andere Bereiche des täglichen Lebens.
Ja, das sehe ich so. Also das sehe ich in der Bildung, das sehe ich in der Gesundheit. Wir wissen nicht mehr, was nun wirklich dran ist an der Schweinegrippe. Und ich habe mich wirklich diebisch gefreut, dass, als die ganzen Politiker auf diesen Zug aufgesprungen sind, sich in der Tat nur 5 oder 6% der Deutschen haben impfen lassen. Da habe ich gedacht, so ganz lassen wir uns noch nicht verschaukeln. Und so wie Sie es dargestellt haben, Frau Röder, könnte man ja sagen, der Otte ist ein Verschwörungstheoretiker. Da sind irgendwelche Marsmännchen oder irgendwelche Geheimlogen, die also uns manipulieren. Nein, das bin ich überhaupt nicht.
Also, so sehen Sie auch nicht aus.
Dankeschön. Also ich denke eher, es ist so, dass jeder sein Süppchen kocht und verschiedene Interessen kochen ihr Süppchen. Und irgendwo fehlt unserer Gesellschaft im Moment die Kraft, was Allgemeinverbindliches dagegen zu setzen, allgemeinverbindliche Maßstäbe, Normen, Wissen, da fehlt uns die Kraft und deswegen kommen wir in diese Malaise hinein. Das ist so meine Grundtheorie.
Nach Ihrer Theorie regiert ja im Moment die allgemeine Überinformation, eine Informationsschwemme und andererseits dann Desinformation. Passt das zusammen?
Das passt sehr wohl zusammen. Also je mehr ich zugeschüttet werde mit belanglosem, vielleicht auch teilweise Wichtigem, aber wenn das nicht mehr sortiert und priorisiert wird und wenn wir uns nicht mehr über die Maßstäbe unterhalten, wie wir einsortieren, sondern bombardiert werden von links und rechts und wenn der Diskurs fehlt, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, dann wird dem Einzelnen immer mehr die Basis entzogen, auch wirklich kreativ und wirklich auch aufgeklärt über diese Dinge nachzudenken. Also Überinformation und Desinformation passt sehr wohl zusammen.
Jetzt sagen Sie aber, Herr Professor Otte, man kann mit Desinformation alle möglichen Produkte und Dienstleistungen verkaufen, sogar politische Meinungen und Kriege. Bei Kriegen fällt mir als erstes der Irakkrieg ein. Da sagte ja der damalige US-Präsident Bush, wir müssen den Irak bombardieren, denn dort sind Atomwaffen vergraben. Die müssen wir suchen und nur so können wir den Irak in Schach halten. Und kurze Zeit später hat sich alles als Lüge herausgestellt.
Ja, eine gezielte Lüge. Die Evangelische Akademie in Loccum hat dazu auch ein Tagungsband herausgegeben zu Desinformation in Kriegen oder auch Lüge. Ich meine, das wurde schon immer gemacht, Propaganda und so weiter. Man hätte doch gedacht, man überwindet das in unserer heutigen Gesellschaft und Welt, aber nichts da. Also die Mechanismen sind noch genauso wirksam. Und diese eklatante Lüge hat ja auch keinerlei Konsequenzen gehabt für die USA beziehungsweise für die Politik der USA. Im Gegenteil.
Sogar nicht für Bush?
Ja, für Bush auch nicht. Und Barack Obama führt alles weiter fort, bekommt einen Friedensnobelpreis quasi dafür, dass er 30.000 Soldaten mehr nach Afghanistan schickt, wo laut Diktion der Bundesregierung kein Krieg stattfindet. Also das sind schon sehr erstaunliche Dinge, wo ich doch gedacht hätte, dass die Kritikbereitschaft und das kritische Nachdenken in der Öffentlichkeit etwas stärker wäre.
Tja, wenn wir jetzt zurückkommen ins eigene Land, obwohl es ja auch Deutschland betrifft, denn auch Deutschland schickt Soldaten nach Afghanistan, die erst 2013 wieder abgezogen werden sollen. Wenn wir jetzt die anderen Bereiche bedenken, wo Sie sagen, da gibt es gezielte Desinformation, zum Beispiel Ausspionieren der Mitarbeiter, passiert das denn noch in mehr Betrieben als nur bei Lidl, Edeka und Konsorten?
Ja, zum Beispiel natürlich bei der Deutschen Bahn, wo es ganz eklatante und schlimme Fälle gegeben hat. In den USA sind da die Persönlichkeitsrechte schon seit Jahren sehr viel aufgeweichter. Wir wissen eben gar nicht, wo das alles passiert. Und das ist auch so eine gefährliche Imbalance der Macht, dass also die großen Organisationen, es ist gar nicht mal der Staat, vor dem wir früher Angst hatten, sondern es sind eher die großen Konzerne oder die großen Interessengruppen, auch die Parteien im Übrigen, eine Macht gegenüber dem Einzelnen gewinnen, wo der Einzelne fast wehrlos ist und oftmals nicht mehr viel tun kann. Also Desinformation, Verwirrung des Einzelnen, aber die größeren, stärkeren Akteure suchen sich dann sozusagen in diesem trüben Teich Nachtsichtgeräte, um wieder besonders gut sehen zu können.
Vor einiger Zeit ging ja durch die Presse, dass ein paar große Lebensmitteldiscounter illegale Preisabsprachen getroffen haben. Und die Krankenkassen haben bald nachgezogen und wollen den Krankenkassenbeitrag um 8 Euro erhöhen. Ich frage mich, bilden auch die Krankenkassen möglicherweise so etwas wie ein Kartell?
Kartelle hat es schon immer gegeben. Die Frage ist, warum beschäftigen wir uns in der Politik nur noch so wenig damit? Also ums 19. Jahrhundert, 1900 rum, 1920 hat sich die Wirtschaftswissenschaft sehr stark mit der schädlichen Macht von Kartellen beschäftigt. Auch noch 1950, 1960, da gab es auch die Behörden und die staatliche Gegenmacht. Die Frage ist nur, warum wir das Thema jetzt so bagatellisieren. Gut, die EU macht was, hier und da kommen Fälle hoch, aber das ist ein ganz normaler Teil des Wirtschaftslebens und da muss eben politisch, rechtlich, juristisch ein Gegengewicht geschaffen werden.
Und wie?
Ja, durch eine Monopolkommission, durch Kartellbehörden, durch Kartellrecht. Das wird ja auch probiert, aber ich denke, die Umsetzung ist in der Tat oftmals problematisch.
Ja, und die Verwirrung geht ja auch noch viel weiter, bis in den privatesten Bereich hinein. Ich denke zum Beispiel an die Post, die ich fast täglich im Briefkasten habe. Wenn mir irgendjemand noch eine bessere Rate anbieten will für mein Telefon oder noch bessere Tarife, mein Stromanbieter. Also ich bin vollkommen verwirrt, wenn ich mir durchgelesen habe, wie ich da zu den günstigen Tarifen komme. Und das soll alles Absicht sein?
Natürlich ist es Absicht. Es ist Absicht der Anbieter, sie durch möglichst viele Tarifklassen und Strukturen permanent auf der Suche zu halten. Einfachheit hat ja auch für den Einzelnen einen Vorteil, dass es berechenbar wird, dass man sich auf etwas verlassen kann. Da wird lieber ständig gewechselt. Wenn ich ständig Tarifklassen, Strukturen durch Angebote wechsle, kann ich sehr schnell mal Preiserhöhungen durchsetzen, die ich sonst nicht durchsetzen könnte. Und wenn das alle machen, dann geht der Zug eben in diese Richtung. Wenn es also keine Gegenmacht gibt, ich nehme mal die Verpackungsverordnung, die früher in Kraft war. Da wusste man, es gab die Milch zum Liter, zum halben Liter, vielleicht zum Viertelliter. Da hatte man im Kopf eine Bezugsgröße für den Preis dieser Milch. Heute gibt es das nicht mehr, da können 400 Milliliter, 600, 700, ja, da rechnet doch kein Mensch mehr nach oder nicht mehr so gut nach, geht auch gar nicht. Oder die Angaben auf einem Joghurtbecher beziehen sich auf den Tagesverbrauch einer 50 Kilogramm schweren Frau oder 60 Kilogramm schweren Frau, also nicht auf 100 Gramm oder wie auch immer. Man versucht also komplizierte Maße zu erfinden, sodass das Nachrechnen zwar prinzipiell möglich ist, dass es aber keiner mehr macht. Und wenn ich dann an der Tankstelle beim Unterschreiben eines Abbuchungsbeleges ungefähr 15 Zentimeter Kleingedrucktes sehe, dann glaube ich doch nicht, dass da jemand draufschaut. Da wird unterschrieben und fertig ist.
Muss es schnell gehen und dann läuft das schon irgendwie. Ja. Der Finanzcrash war eigentlich ein Informationscrash. Das sagt Max Otte, Professor für internationale und allgemeine Betriebswirtschaft an der FH in Worms. Und Sie haben vor den anderen Ökonomen in Deutschland vor diesem Crash gewarnt. Und was hat Sie eigentlich damals so sicher gemacht?
Ja, ich darf mal sagen, warum konnte ich diese Prognose machen? Weil ich nicht im Wissenschaftsbetrieb stehe, weil ich auch ökonomisch als Unternehmer unabhängig bin, konnte ich es mir erstens leisten. Und zweitens habe ich mich seit meinem 21. Lebensjahr, als ich einen der ganz großen amerikanischen Krisenforscher gehört habe, damit beschäftigt. Und dann gab es ja schon Anfang der 2000er Prognosen, dass bald dieser Crash kommt. Also auch damals gab es schon große Ungleichgewichte. Nur dann gingen diese Ungleichgewichte auf, gerade am amerikanischen Immobilienmarkt 2004, 2005 in eine Dimension, wo ich sage, jetzt muss es aber bald passieren. Ich habe ja dann gesagt, zwischen 2007 und 2010 passierte es. Der Arbeitstitel hieß sogar Crash 2008. Und dann habe ich mich mit meinem Pfleger zusammengesetzt und der hat auch den Mut gehabt, ein solches Buch dann in Angriff zu nehmen.
Und das haben Sie auch gemacht. Und das Buch heißt Der Informationscrash, wie wir systematisch für dumm verkauft werden. Und wir reden weiter darüber in der nächsten Runde. Jetzt steht erstmal Musik an, die Sie persönlich mitgebracht haben, Herr Otte, aus Ihrem Privatarchiv. Was haben Sie sich denn als erstes ausgesucht?
Ich habe ein kleines Stückchen von Status Quo, Something About You Baby I Like, Party. Damals bin ich sozusagen Teenager geworden. Da ging ich zur Schule und das gibt diesen Geist einfach ganz gut wieder.
Something About von Status Quo, das war ein Wunsch von Max Otte, Ökonom und Vermögensverwalter. Und er ist heute zu einer Runde Doppelkopf bei HR2 Kultur. Herr Professor Otte, der Status Quo bei den Banken, es sieht so aus, als wollen die den noch eine ganze Weile so beibehalten.
Ja, nicht nur eine ganze Weile, sondern permanent. Also es ist in der Tat so, dass die Politik den Zeigefinger erhoben hat und gesagt, da müsst ihr aber viel tun, ihr bösen Banken. De facto läuft alles weiter wie bisher und die Politik will sogar, dass es weiterläuft wie bisher, nicht alle, also, aber im Großen und Ganzen kann man das schon sagen. Also man versteckt zum Beispiel durch eine Aufweichung der Buchhaltungsregeln, auch wieder Desinformation, wie pleite manche der großen Banken wirklich sind. Ich nehme da übrigens die Volksbanken, die Raiffeisenbanken, die Sparkassen ausdrücklich aus, die funktionieren, Sparda-Banken besonders, die funktionieren wunderbar, die haben Geld, die haben solide gewirtschaftet. Aber viele große Akteure sind pleite und man versteckt das und sagt, macht weiter wie bisher, dass ihr schnell wieder viel Geld verdient mit denselben Methoden, damit ihr euer Kapitalkonto wieder auffüllt. Das ist tatsächlich die Politik, die passiert.
Naja, aber der damalige Finanzminister Steinbrück hatte doch gesagt, es müssen Regeln her, es müssen Gesetze her. Und Bundeskanzlerin Merkel hat das auch bestätigt. Und es schien so, als würde sich jetzt tatsächlich einiges ändern.
Die Reden waren klasse, also was Herr Steinbrück da im Oktober 2008 in seiner großen Rede gesagt hat, mit Brandschutzmauern und Brandstifter bestrafen und aufpassen, dass es nicht wieder passiert, stabile Finanzmärkte als öffentliches Gut, auch was Frau Merkel gesagt hat, man müsse alle Produkte, Regionen und Akteure regulieren, alles wunderbar, genau die richtigen Worte. Passiert ist sehr wenig, bis auf einen Vorstoß im April in London letzten Jahres, aber auch der ist dann schnell im Sande verlaufen und sogar Obama, der sehr stark gewettert hat, hat fast zeitgleich einen der Hauptsünder, nämlich die Citigroup, mehr oder weniger vom Haken gelassen, weil er sie sich hat freikaufen lassen aus der Staatsbeteiligung oder das Stück für Stück zulässt und damit tatsächlich neben der scharfen Rhetorik echte Machtmittel aus der Hand gibt.
Es scheint so weiterzugehen wie bisher, das sagt Max Otte. Und in Ihrem Buch Der Informationscrash kritisieren Sie die McDonaldisierung der Gesellschaft und die Industrialisierung des Wissens, die möglicherweise dazu geführt hat. Wie kommen Sie darauf?
Da muss man ein bisschen weiter ausführen. Es gab in den USA einen sehr bekannten Wirtschaftshistoriker, der Alfred Chandler vom Massachusetts Institute of Technology. Der hat mal untersucht, wie die Modernisierung, die Industrialisierung in Europa, in Amerika vonstatten ging, in Russland. Er hat gesagt, Amerika hat sehr viel Land gehabt, sehr viel Energie, viele ungebildete Menschen, Einwanderer. Man musste also Systeme schaffen, die stark zentralistisch gesteuert wurden, wo der Einzelne austauschbar ist. Und das ist in der Tat das Modell der amerikanischen Industrialisierung. Ein intelligente Menschen in der Zentrale und relativ wenig ausgebildete Menschen in der Breite. Und in Europa war es genau umgekehrt. Wir haben die Menschen gebildet, wir haben die Menschen sehr breit ausgebildet. Wir hatten wenig Land, wir hatten wenig Rohstoffe. Und ich sehe eben, wie wir dieses industrialisierte System, Wissen on Demand sozusagen auf Anforderung, immer nur häppchenweise, Stück für Stück einführen und wie unsere europäische Wissenskultur sehr schnell im Moment droht, verloren zu gehen.
Wer einmal recht hatte, dem glaubt man gerne, denn Sie, Herr Otte, hatten ja damals den Finanzcrash vorausgesehen. Jetzt deutet alles Ihrer Meinung nach auf einen Informationscrash hin, beziehungsweise Sie sagen, der Finanzcrash war eigentlich ein Informationscrash. Und wir werden in einer technisierten Wissensgesellschaft verdummt. Das müssen Sie mir mal erklären.
Also wenn wir Wissen nur noch nutzwertig produzieren, also wenn zum Beispiel die Betriebswirtschaftslehre wirklich dominiert, wenn alle nur noch BWL machen, gut, ich bin Betriebswirtschaftsprofessor, aber das ist doch ein Handwerk, was irgendwann darauf kommt. Man muss doch zunächst einmal ein Fundament haben an humanistischem Wissen, an Kritikfähigkeit, an Reflexionsfähigkeit, an Möglichkeiten, Dinge auch im Rahmen der menschlichen Geschichte einzuordnen. Wenn Sie mal Julius Caesar gelesen haben, und wie der den römischen Senat, na sagen wir mal, belogen oder zumindest manipuliert hat oder seine Propaganda aus Gallien darüber geschickt hat, dann können Sie auch den Irak oder Afghanistan besser einordnen. Diese BWLisierung des Lebens, die finde ich ganz grässlich. Ja, das ist natürlich eine wichtige Basis, ist ein wichtiges Handwerkszeug. Aber vorher gehört doch für den gebildeten Menschen erstmal dazu, was über die Geschichte zu lernen, über die Philosophie, über die Kultur und da eine gewisse Kritikfähigkeit aus dem Fundus menschlichen Wissens zu erwerben. Da kann man sich ja spezialisieren. Und das geht eben mehr und mehr verloren. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, denn sonst bekommen wir eine Gesellschaft von technischen Spezialisten, die ausgebildet sind für ihre Spezialaufgabe, wo aber eigentlich das kulturell Verbindende immer mehr in den Hintergrund tritt.
Wäre die Konsequenz denn, Herr Professor Otte, dass jeder, der beispielsweise sowas wie Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft studiert, auch noch Psychologie oder Ethnologie oder Kulturwissenschaften belegt zum Beispiel?
Das ist eine Konsequenz, aber ich denke, man müsste schon darauf achten, dass auch diese Fähigkeiten zur Kritik, zur Reflexion früher ausgebildet werden, schon in der Schule. Ich meine, das humanistische Abitur, auch das naturwissenschaftliche Abitur, das waren Ideale, die nicht verkehrt waren. Also der Humanismus ist ja nun mal was speziell Europäisches, würde sogar sagen, gewisserweise kontinentaleuropäisches, obwohl es was Ähnliches mit der Aufklärung in England auch gab. Aber was da um 1800 rum entstand in Europa, ist eine der ganz großen Errungenschaften und die drohen wir zu verlieren.
Jetzt haben Sie ja in den USA unter anderem auch studiert und hier halten ja Bachelor und Master Einzug bzw. beginnen sich langsam zu etablieren und das kommt ja aus den angelsächsischen Ländern.
Völliger Schwachsinn, so wie es gemacht wurde. Mittlerweile sehen das auch zum Teil die Bildungspolitiker oder etliche Professoren haben sich schon immer dagegen gewehrt. Da mischen sie zwei Systeme und wir Deutschen in unserer Amerikagläubigkeit, ich bin ja auch amerikanischer Staatsbürger seit 4 Jahren, also ich bin ja da dem Land auch sehr verbunden, aber wir sind schon sehr amerikagläubig und was da kommt oder was modern ist. Die deutsche Kultur hat bei allem Schlimmen, was im letzten Jahrhundert passiert ist, unglaubliche Stärken. Wir sind in vielen Bereichen Weltspitze gewesen, immer noch Weltspitze. Wir haben Schätze zu heben, wir haben eine eigene Tradition, auf die muss man sich auch mal wieder ein bisschen besinnen. Und mittlerweile merkt man eben, dass dieses Überstülpen von Bachelor und Master auf ein deutsches System oftmals nicht funktioniert. Die internationale Mobilität, die gefördert werden sollte, wird eingeschränkt, weil alles sehr viel verschulter ist. Die breite Orientierung des Studiums wird eingeschränkt. Also da machen wir viel kaputt und mittlerweile merken das auch einige der Verantwortlichen.
Das sagt Max Otte, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der FH Worms und Vermögensberater aus Köln. Die Studenten haben ja jetzt eine ganze Zeit lang protestiert dagegen. Ob sich was ändert, wird man sehen. Sie sind ja auch der Autor des Buches Informationscrash, wie wir systematisch für dumm verkauft werden. Was ist denn schlimmer? Gezielte Desinformation oder Nichtinformation?
Das ist eine sehr gute Frage. bei der Nichtinformation merkt man ja, dass man nicht informiert ist, dass man irgendwie im Dunkeln tappt und man fängt an zu denken. Während wenn man laufend bombardiert wird und desinformiert wird und man bekommt dies zu hören und jenes, dann fühlt man sich eigentlich ganz gut informiert, ganz gut eingelullt und das Denken wird so auf dem Hintertürchen abgeschaltet. Also von daher halte ich den jetzigen Zustand fast für schlimmer oder zumindest für in gewisser Weise ähnlich schlimm wie manchmal die Nichtinformation in einer Diktatur. Also das ist schon auch ein bedenklicher Zustand, in dem wir sind.
Also der Verbraucher hält sich für informiert und glaubt, wählen zu können. Das alles ist eine Illusion, das sagt Professor Max Otte. Und wir reden gleich noch ein bisschen weiter darüber und kommen auch nochmal auf die Banken zurück. Jetzt steht noch eine Musik auf dem Programm und die heißt?
Die heißt Don't Blow Your Smoke at Me. Das ist ein Lied, was ich selber geschrieben und auch eingespielt habe.
Und Sie spielen?
Gitarre und ich singe auch.
Bitteschön. Gesang und Gitarre, Max Otte, Professor für allgemeine und internationale Betriebswirtschaftslehre in Worms und Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung in Köln. Und der Mann, der im Jahre 2006 schon den Finanzcrash kommen sah und jetzt sagt, das war nur Symptom, der Virus der Desinformation hat sich ausgebreitet. Und im Grunde ist das Ganze ein Informationscrash. Jetzt hätte ich gern noch eine Information, Herr Otte. Und zwar, das ist ja eine Band, in der Sie da gespielt haben. Wie heißt die?
Die hieß High Speed Elephants. Also wir haben uns schon vorgenommen, ordentlich Tempo zu machen. Aber da wir keine Antilopen mehr waren, waren wir eben die High Speed Elephants.
Das hört sich schon auf Speed an. Don't blow your smoke at me. Dem entnehme ich, dass Sie nicht Raucher sind.
Nein, nein, im Gegenteil. Ne? Das war eine reale Begebenheit, wo einer unserer Bandkollegen sich eine Zigarette angesteckt hatte und eine Dame am Tisch ganz entnervt sagte, sie war Amerikanerin, don't blow your smoke at me. Da ist das Lied entstanden.
Und wie ist das jetzt so in Ihrem Alltag als Professor und Vermögensberater? Sind Sie noch in einer Band?
Im Moment nicht. Wir sind damals auseinandergegangen. Ich würde es gern wieder, aber es ist irgendwann dann mit zwei kleinen Kindern und den ganzen Verpflichtungen, die man hat, wird es natürlich sehr, sehr viel. Also ich mache zu Hause noch mal ein bisschen Musik und jetzt, wenn ein bisschen mehr Zeit da sein sollte, würde ich schon wieder sehr gerne auch ein bisschen richtige Rockmusik machen. Ich bin schon Hobbyrocker und das macht sehr viel Spaß. Man kann Energien ablassen. Schon eine schöne Sache.
Als Gegenpol zur Betriebswirtschaft, zu dem, was Sie beruflich machen, ist es wichtig, sowas zu haben?
Absolut. Also ich denke, ein Hobby braucht jeder. Ich mache auch Sport, aber Sport ist eher sowas wie Unterhaltung des Körpers, also Unterhalt, Leistungsfähigkeit, macht auch Spaß, aber das andere ist irgendwie noch was Kreativeres mit der Musik. Musik ist was Wunderschönes und ich kann es nur jedem raten, also werde mich auch selber hoffentlich wieder etwas mehr an diesen Rat halten, die Musik aktiv zu pflegen.
Da wünsche ich Ihnen, dass Sie bald eine neue Band finden. Der Ökonom Max Otte. Viele haben sich ja im Zuge der Finanzmarktkrise vom Aktienmarkt zurückgezogen. Inzwischen trauen sich einige wieder und wenn sie auf ihren Rat gehört hätten, dann wären sie bereits seit Frühjahr 2009 wieder engagiert und hätten zum Teil 50-prozentige Gewinne realisieren können. Lohnt sich denn die Investition in Aktien für den Kleinanleger wieder oder ist das jetzt alles nur so ein kurzes Aufbäumen?
Ich glaube, man kann auch als Privatanleger, wenn man sich nicht verrückt machen lässt, an der Börse durchaus erfolgreich sein. Man muss sich sogar Gedanken darüber machen. Aus diesem Grund habe ich auch meine ersten Börsenbücher vor 10 Jahren geschrieben. Man muss selber darüber nachdenken und muss vor allem die komplexen Produkte der Branche meiden. Man muss einfache Sachen machen, einfache Aktienfonds, klare Aktien, einfache Mischfonds, keine komplexen Gesamtlösungen, wo Kosten drin versteckt sind, die man letztlich nicht nachrechnen kann. Und dann relativ unbeirrt seinen Weg gehen von diesen Tagesnachrichten. Dann kann es funktionieren.
Dann sagt sich aber doch manch einer, warum soll ich mir die Mühe machen? Ich schaffe das sowieso nicht, das alles so zu verfolgen. Und wozu gibt es überhaupt Analysten? Die sind doch eigentlich dafür da.
Das ist ein Trugschluss. Also ein Kommilitone von mir in Princeton hat mal geschrieben in einem Buch, Analysten bei den großen Investmentbanken sind für alles Mögliche da, aber nicht fürs Analysieren. Ganz so würde ich es nicht unterschreiben. Aber Analyst ist ein Durchgangsjob bei einer großen Bank. Die Leute werden dann irgendwann Fondsmanager oder wechseln weiter oder steigen auf. Das heißt, da dürfen sie lernen. Und Studie über Studie der akademischen Finanztheorie und der akademischen Kapitalmarktforschung hat gezeigt, dass die Analysten eigentlich genauso mit der Herde laufen wie alle anderen und dass sie da wenig Halt haben. Und wenn sie eine bestimmte Aktie, ein bestimmtes Wertpapier herausziehen, gibt es auch meistens mindestens 3, 4 verschiedene Meinungen dazu von 4, 5 verschiedenen Analysten. Und da sind sie auch so klug wie vorher.
Und ist es auch so, dass die Meinung der Analysten, wenn denn auch Kleinanleger, Privatanleger daran glauben, den Verlauf eines Kurses oder den Wert einer Aktie beeinflussen kann?
Ja, im Einzelfalle schon, aber da sollte man sich auch nicht so dran aufhängen. Letztlich muss ich mir überlegen, wenn ich eine Aktie kaufe oder eine Anleihe, da bleiben wir bei der Aktie, kaufe ich ein Stück eines Unternehmens. Man muss sich überlegen, hat dieses Unternehmen eine Daseinsberechtigung, macht es Dinge, die ich verstehe, wird es auch in 10 Jahren noch produzieren? Ist es schon 10, 20 Jahre auf dem Markt? Ja, das sind die Sachen, wo man investieren kann. Denn die erste Regel heißt ja, kein Geld verlieren. Dann kann man ans Gewinnen denken. Und nicht bei den Modethemen, erneuerbare Energien oder Goldminen oder Internet damals. Das sind alles die Dinge, die von der Branche lanciert werden. Und dann sprechen immer mehr drüber, dann wird es immer spannender und immer mehr Leute kaufen das, die Kurse steigen. Von sowas sollte man sich fernhalten, was aber zugegebenermaßen extrem viel Selbstdisziplin bedarf und sehr, sehr schwer ist.
Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs in Sachen Vermögensberatung gemacht. Wenn wir wieder zurückkommen auf den Finanzcrash oder auf den Informationscrash, den Sie ja dafür halten, und Sie haben mir eben das Stichwort gegeben, kein Geld verlieren. Dabei sind Hunderte von Milliarden Geld verbrannt worden, verloren gegangen. Und letztlich ist der Staat, das heißt wir alle, drauf sitzen geblieben oder unsere Kinder und Enkelkinder bleiben noch drauf sitzen. Sie, Herr Professor Otte, haben ganz früh diesen Finanzcrash kommen sehen und Sie haben auch ganz früh gesagt, die Hypo Real Estate, die erste Bank in Deutschland, die in diesem Ausmaß zusammengebrochen ist, die muss verstaatlicht werden. Warum waren Sie sofort dabei, während andere noch gezögert haben, das zu fordern?
Ja, die erstaunlicherweise haben ja gerade Amerika und England viel weniger Probleme mit diesem Verstaatlichen gehabt. Das ist ja auch ein Begriffsverwirrung. Also es geht doch um, die Aktionäre sind diejenigen, die das Eigenkapital stellen. Wenn der Laden pleite ist, ist das Eigenkapital ausradiert. Das heißt, die Aktien sind nichts mehr wert. Diese 1, 2 Euro, die die Aktien noch wert waren, das war nur das Erpressungspotenzial der Aktionäre gegenüber denjenigen, die die Bank vielleicht dann verstaatlichen wollten. Die zweite Gruppe, die sich an der Sanierung beteiligen kann, sind die großen Gläubiger, also diejenigen, die aus einer informierten Position heraus diesem Unternehmen Geld geliehen haben, sprich die Deutsche Bank, die Commerzbank, die ganzen anderen großen Banken, die damit zehnfachen Milliardensummen drin hängen. So, die hätte man ja auch mitbeteiligen können an der Sanierung mit vielleicht 40, 50% des Schadens. Die haben aber sehr früh, sehr geschickt für sich mit dem Finanzministerium verhandelt und sind da fast ohne Eigenbeteiligung rausgekommen. Und das heißt im Prinzip, die Aktionäre haben jetzt zu Recht ihr Eigentum verloren. Wenn ich in einen Laden Geld reinstecke als Eigentümer und der Laden geht pleite, ist mein Geld futsch. So, also die Aktionäre gehörten enteignet. Das
ist wie im richtigen Leben.
Das ist Kapitalismus, das ist Marktwirtschaft. So, das war richtig. Aber dass man die Gläubiger, die auch wenn der Laden pleite gegangen wäre, auch viel verloren hätte, komplett quasi von der Angel gelassen hat, die Deutsche Bank, Herrn Ackermann, der sagt, er hätte kein Staatsgeld, aber indirekt dann da doch 10, 20 Milliarden. Die Zahlen liegen ja nicht auf dem Tisch, sie werden ja nicht veröffentlicht. Das ist schon bedenklich und dann haben wir alle im Prinzip die Rechnung bezahlt. Das war bei der GM-Sanierung in Amerika übrigens anders. Da haben sowohl die Aktionäre geblutet, als auch die Anleihengläubiger, als auch der Staat. Da wurden diese drei Gruppen beteiligt und bei den meisten dieser Rettungsaktionen im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, hat man eben den Staat, also uns alle bluten lassen, die Aktionäre zum Teil, aber die Banken untereinander, die sich ja auch gegenseitig Geld geliehen haben, die wurden komplett freigestellt sozusagen. Und das ist schon eine erstaunliche Lektion darin, wie Demokratie funktioniert oder eben auch nicht.
Jetzt hat ja US-Präsident Obama vor einiger Zeit einen kleinen Vorstoß gewagt, zumindest mündlich. Er will die Banken nicht mehr so groß werden lassen, damit sie nicht mehr so einflussreich sind und im Falle eines Crashs auf staatliche Hilfe vertrauen. Das hat unserem Herrn Ackermann nun ganz und gar nicht gefallen.
Ja, das muss er ja so sagen. Das ist ja auch klar, dass er sich dagegen wendet und die anderen. Aber auch bei Obama ist ja die Situation so, dass er die Rhetorik hochfährt. Er hat ja auch nochmal gesagt, we want our money back, wir wollen unser Geld zurück. Und gleichzeitig lässt er aber Schritt für Schritt die Citigroup, eine der Hauptsünderinnen, aus der Verantwortung, indem sie sich rauskaufen kann. Das heißt, da klaffen Rhetorik und Handeln auch auseinander. Er hat auch die Supermehrheit im Senat verloren. Ich glaube schon, dass es ernst meint, insofern als dass es seine Überzeugung ist, aber er ist auch Realist, er ist Politiker. Er wird mit Sicherheit sehen, dass er sehr wenig Chancen hat, es durchzusetzen. Da kann man auch mal gut diese Dinge fordern.
Gesagt ist viel. Nur die Regierung, auch in Deutschland, tut ja so, als habe sie die Banken und die Wirtschaft im Griff. Heißt das, es geht alles so weiter wie bisher?
Ich befürchte, ich meine, es kann ja auch so weitergehen. Wir haben eben wenig Gewinner, viele Verlierer, aber das System ist ja in sich nicht instabil. Es gibt ja keine Revolution, also es ist ja auch so in einem konsequent neoliberalen System, wo jeder seine Interessen vertritt, das Allgemeinverbindende tritt weit zurück. Ja, da macht jeder vor sich hin, dann trifft es eben eine bestimmte Gruppe, denen geht's schlecht, ein paar geht's gut. Also in der Tat sehe ich die Gefahr sehr groß, dass wir keine deutlichen Änderungen bekommen.
Sie haben es ja schon früh gesagt, es ist ein Informationscrash, so heißt ja auch Ihr Buch, wie wir systematisch für dumm verkauft werden. Ja, wem kann ich denn dann eigentlich noch glauben?
Das ist gar nicht so ganz einfach. Der Weltklimarat hat auch getürkt bei seinen Statistiken und so weiter. Das ist ja auch durch die Medien gegangen. Oder man hat eine Spende von Toyota angenommen. Gleichzeitig bekam dann Toyota ein Gütesiegel vom Weltklimarat. Die ganzen Standards, die wir haben, werden mehr und mehr privat gesteuert, finanziert und damit auch beeinflusst. Ich will gar nicht mal sagen, dass da extreme Manipulation ist, aber es reicht ja schon, wenn wir keine allgemein verbindlichen Standards mehr haben, wenn immer mehr Wahrheiten in die Welt gesetzt werden. Es wird in der Tat sehr viel schwerer für den Einzelnen. Ich glaube, es hilft letztlich nur das alte Projekt, über das wir schon mal sprachen, was jetzt mittlerweile 220, 230 Jahre her ist, namens Aufklärung und humanistische Bildung. Ohne das geht's nicht. Sonst, wenn man dann fragen, cui bono, also wem nutzt was und welche Interessen stehen wohinter, dann sind wir ein Stückchen weiter.
Und die allgemein verbindlichen Regeln, ich bin sicher, Sie haben da einige im Kopf, Herr Professor Otte. Darüber reden wir gleich nach der nächsten Musik. Jetzt stehen The Doors auf dem Programm mit dem wunderbaren Jim Morrison. Wie heißt das Stück?
Der Titel heißt End of the Night.
The highway to the end of the night, end of the night, end of the night. Take a journey to the bright midnight, end of the night.
Ende der Nacht kommt die Wahrheit oft ans Tageslicht und man sieht, wo es knirscht und woran es lag. Und wenn wir das auf den Finanzcrash übertragen, dann haben wir hier den Fachmann im Studio sitzen bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Professor Max Otte. Und genau wie es damals einen Finanzcrash gab, und wir stecken ja noch mittendrin seit 2008, so sehen Sie jetzt, Herr Professor Otte, einen Informationscrash auf uns zukommen. Mehr noch, Sie sagen, der Finanzcrash, der war eigentlich ein Informationscrash und wir werden systematisch für dumm verkauft. nach wie vor. Jetzt wollen wir mal darüber reden, wie man die Macht der Banken, der Konzerne brechen kann und wie man der Bevölkerung ihre Informationssouveränität zurückgeben kann, wie sie sie zurückgewinnen können. Sie sagen, es hat viel mit Bildung zu tun. Und Sie wären gerne Philosoph oder Musiker geworden. Warum sind Sie es nicht geworden?
Ja, Philosoph oder Historiker, aber dann kommt doch eine pragmatische Neigung durch, wo man sagt, das kann man ja auch als Hobby machen. Ich hatte also einen ganz tollen Musiklehrer in der Schule, der gesagt hat, Junge, wenn die Musik Spaß machen soll, dann mach sie nie zum Beruf, lass sie als Hobby. Das fand ich gar nicht schlecht. Und so wie sich's ergeben hat, bin ich auch gar nicht böse drüber. Ich darf jetzt ja auch ein bisschen philosophieren. Und ich denke auch, es ist wichtiger, dass jeder Einzelne eben diese Anlagen hat zum kritischen Reflektieren und auch eine gewisse Bildung und eine gewisse Referenzgröße, um das, was heutzutage von allen Seiten, sei es Regierung, sei es Organisationen, sei es Unternehmen, wem auch immer an die Welt gesetzt wird als die Wahrheit des Tages, um das mal ein bisschen, na, einen Schritt zurückzugehen und sagen, hoppla, was ist denn los, warum ist das so, wer macht das in der Form? Also das ist das Wichtige, dass wir alle ein bisschen zu Philosophen werden.
Und dabei kann eben die Geschichte oder auch die Musik helfen.
Auch die Literatur in der Tat. Also all das sind höchst hilfreiche Dinge.
Die Bankenkrise, Herr Professor Otte, Sie hatten es eben analysiert, hat uns Otto-Normalverbraucher ja gelehrt, nichts kaufen, was man nicht versteht und nicht zahlen, bevor geliefert wird. Eigentlich ist das ja auch nichts Neues. Das hat mein Großvater schon vor 100 Jahren erzählt.
In der Tat, aber die Welt ist so komplex geworden, auch die Verträge sind so komplex geworden, wenn Sie ein Zertifikat bekommen von Ihrer Bank, ja, die Bankberater sind ja in der Tat oftmals keine Berater mehr, sondern wirklich geschulte Verkäufer, die Ihnen das Zeug aufdrücken und mit aller Macht.
Ja, oft selber nicht verstehen, was Sie, nicht verstanden haben, was Sie da verkauft haben.
Das ist auch System. Ich kenne etliche, die nicht mehr in der Bank sind, weil sie nicht mehr Wertpapierberatung betreiben dürfen, so wie sie es eigentlich wollen, handgemacht, mit Basisprodukt mit guten Zutaten, sondern eben schon die Fertigpackungen nehmen müssen, die ihnen die Zentrale vorgibt und die dann nach außen drücken müssen. Und das ist ja nicht nur bei den Banken so, das ist bei den Handytarifen so, das ist auch bei der Medizin so, das ist mittlerweile sogar bei der Schule so, ja, auf welche Schule soll mein Kind gehen? Der Staat ist natürlich schon das, was uns verbindet in gewisser Weise. Und es war doch im deutschen, preußischen System so, dass wir gewisse Grundregeln hatten, gewisse Basisqualitäten, wo man gesagt hat, also eine Grundversorgung ist da, die ist auch ordentlich, da kann man sich drauf verlassen. Wenn man da was ganz Besonderes will, dann muss man eben was Besonderes tun. Aber heute wird alles so dargestellt, als ob es was Besonderes sei. Es gibt Rankinglisten von 1 bis 10, da macht das andere Institut die nächste Liste. Also Rankings halte ich überhaupt für was ganz Schwieriges und auch Gefährliches. Denn was sagt ein Platz 2 oder 1 oder 3 auf einer Liste aus? Zunächst mal nichts. Wir wissen nicht, mit welchem Interesse das gemacht wurde, wer es gemacht hat, mit welchen Methoden und so weiter. Also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung.
Und trotzdem glauben wir dran oder es beeinflusst uns irgendwie, wenn auch unbewusst. Ne?
Ja, eine Nummer 1, wenn das irgendwo steht, das beeinflusst uns erstmal. Dabei muss es gar nichts aussagen.
Wie können wir denn uns vor diesem Informationscrash, wie können wir uns vor dem schützen?
Ja, das eine war eben die Bildung, aber das andere ist, dass wir schon darüber nachdenken müssen, wie Politik funktioniert, also dass wir auch ein Gegengewicht im öffentlichen Bereich wieder bekommen zur Macht der Konzerne, zur Macht auch der NGOs, die ich auch nicht immer unkritisch sehe, zur Macht der privaten Initiativen. Ja, wenn ein Konzern heute Corporate Social Responsibility macht, also soziale Verantwortung im Konzern. Ich halte das für Augenwischerei. Das muss der Staat machen. Da muss der Staat ein verbindliches Kriterium festlegen und ein Konzern hat sich nach den Gesetzen zu richten. Punkt. Mehr nicht. Wir brauchen aber natürlich auf der anderen Seite kompetente Staatsbeamte, kompetente Staatsdiener im besten Sinne, die diese Gesetze entwerfen, auch den neuen Zeiten anpassen und da auch gegenhalten. Also in der Finanzkrise gibt es eben einen Staatssekretär namens Jörg Asmussen, der hat viel Fehler gemacht, da hat auch vieles richtig gemacht. Das Problem ist nicht, dass er da ist, sondern dass fast nur er da ist. Und ein Finanzministerium bräuchte also 100 Leute seines Kalibers, um irgendwo ein bisschen Chancengleichheit herzustellen zwischen öffentlicher Sphäre und den großen privaten Akteuren. Und diese Chancengleichheit, die ist nicht mehr da. Und das ist ein politisches Problem.
Ja, und Staatsdiener ist ja vielleicht auch genau das treffende Wort, denn dienen hat ja auch etwas damit zu tun, dass ich meine ganz persönlichen egoistischen Interesse zum Wohle der Allgemeinheit zurückstelle. Heißt das, es gibt zu wenig Staatsdiener oder wenn man so will, zu wenig Staat im Moment in Deutschland?
In der Tat. Also ich glaube, dass schon in diesen zentralen Kernbereichen staatlichen Handelns, wo es auch darauf ankommt, dass der Staat sich durchsetzt, da ist er durchlöchert wie ein Schweizer Käse, da ist nicht mehr viel von da. Wir haben natürlich in den Randbereichen zum Teil eine ausufernde Bürokratie. Das verstehe ich auch, dass dann viele den Eindruck haben, wir haben zu viel Staat. Das kann passieren, also da will ich gar nicht drüber abstreiten, aber es müsste genau umgekehrt sein. Wir brauchen einen schlanken, aber sehr starken Staat in den Kernbereichen und wir können in den Randbereichen ruhig was an der Bürokratie tun. Aber das ist das Problem, dass wir das nicht richtig aufgestellt bekommen.
Diese ganzen Crashs, insbesondere der Finanzcrash in 2008, der uns noch lange beschäftigen wird, ich glaube, da sind wir alle in eine ganz große Vertrauenskrise geraten. Alle zusammen, die Bürger, die Regierung, die Politiker, die Konzerne, die Verbraucher. Wie kann man aus dieser Krise herauskommen? Wie gewinnen wir wieder Vertrauen? Und wie können die Konzerne oder die Regierung, die Politiker, wie können die wieder Vertrauen signalisieren?
Also dieses Wechselbad der Gefühle, der Vertrauensverlust, das haben wir schon öfter mal gehabt. Wir haben es gehabt nach dem Zusammenbruch der New Economy, wo auch viele Träume platzten und das ist gerade mal ein paar Jahre vorher hier. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass wir tatsächlich anfangen, über diese Mechanismen nachzudenken, stärker zu reflektieren. Ich merke auch, dass obwohl die Politik wieder zum Tagesgeschäft übergehen will, diesmal doch viele sagen, nein, so leicht ist das nicht. Die letzten Male haben wir das mitgemacht, aber jetzt, da stimmt was nicht, da fehlt was. Also ich kann mir nur erhoffen, dass über dieses Nachdenken, über diesen Schock dann die Demokratie in der Tat neue Impulse bekommt und auch die Parteienlandschaft sich vielleicht neu belebt und dass da wirklich neue Ideen, neue Köpfe hochkommen. Also ich glaube, da ist das Nachdenken doch schon ein Stückchen intensiver geworden als beim letzten Mal.
Also das Potenzial ist da.
Potenzial ist immer da. Die Zukunft ist immer die wir daraus machen. Und das ist ja auch das, was die Sozialwissenschaften ein bisschen vernachlässigen, die jetzt nur danach gehen, was ist in der empirischen Sozialforschung. Nein, die Zukunft ist eigentlich immer vom Menschen gestaltbar, also zumindest unsere Zukunft als Menschen miteinander.
Und das ist ein Wert, den man nicht an der Börse kaufen kann. Zum Schluss, Herr Professor Otte, viele fürchten ja die Inflation, in die wir hineingeraten könnten und sie wissen nicht, wenn sie denn ein bisschen Erspartes haben, was sie damit machen sollen. Was empfehlen Sie?
Wir Deutschen haben ja immer Angst vor der Zukunft. Wir wollen kein Geld verlieren. Wir sind da fürchterlich ängstlich in gewisser Weise. Man muss sich eingestehen, dass die Zukunft unsicher ist. Ich kann Ihnen heute trotz der Crash-Prognose damals nicht sagen, ob wir Inflation bekommen oder Deflation oder Staatsbankrotte irgendwann mal in Deutschland, nicht in den nächsten paar Jahren. Ganz sicher nicht. Also das liegt noch in der Ferne. Nur das heißt Mischung, möglichst einfach und überschaubar. Also ich würde einen einfachen globalen Aktienfonds machen, der schon lange am Markt ist, den es schon seit 20 Jahren gibt, wird in die Bank ungern verkaufen wollen. Ich würde dazu ein bisschen Termingeld oder Festgeld liegen lassen und würde ein paar Goldmünzen kaufen. Dann sind sie schön gemischt aufgestellt. Nicht alles davon wird funktionieren, aber wenn sie alles nur im Festgeld haben und die Inflation kommt, haben sie ein Problem. Wenn sie alles nur in Aktien haben und die Deflation kommt, haben sie auch ein Problem. Deswegen müssen sie mischen.
Und das, was übrig bleibt, gebe ich dann einfach aus.
Genau.
Mein Doppelkopfpartner war der Ökonom und Vermögensberater Max Otte. Ich heiße Karin Röder. Vielen Dank für dieses Gespräch. Jetzt können Sie Ihre letzte Wunschmusik noch selbst ansagen.
Ja, der erste Satz aus der 5. von Beethoven. Das ist einfach ein Höhepunkt der Musik. Da kann lange nichts mehr kommen.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.